Papa.
Hm?
Warum hast du ein Buch?
Warum ich ein Buch habe? Ja, ein Buch haben wir, dass wir Dinge vorlesen können.
Wir haben ein Buch, damit die Leute, wir lesen den Leuten Geschichten vor, damit sie einschlafen können.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast, der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Wir machen weiter mit den inhalativen Anästhetika. Im Prinzip da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, da sind wir mitten im LATMIS-Schema hängen geblieben und wollten da, wenn es dann nämlich ein bisschen spezifischer wird und in Richtung der Eigenschaften der einzelnen inhalativen Anästhetika, dass wir es dann so ein bisschen splitten müssen, wenn wir eben über die Eigenschaften von, naja, hauptsächlich Sevofluran, Desfluran, ja, und Isofluran wird ja auch noch auf Intensivstationen oder auf manchen Intensivstationen genutzt, dass wir darüber dann gezielt sprechen können. Ralf ist wieder mit von der Partie und ich, Ingmar, das heißt, das ist das gewohnte Kernteam, das ihr da draußen an den Empfangsgeräten kennt. Hausmitteilungen haben wir eigentlich nicht viel, oder? Müssen wir nochmal sagen, vielleicht kommen jetzt ein paar Hörer dazu, weil wir doch ein bisschen Aufmerksamkeit in der Fachgesellschaft erregt haben. Unser Podcast erzeugt Fortbildungspunkte bei der Niedersächsischen Ärztekammer. Wer daran Interesse hat, muss das Codewort, das wir im Rahmen der Folge irgendwo einstreuen, ziemlich offensichtlich einstreuen, auf der Homepage des Podcasts unter ains.umg.eu/podcast mit seiner EFN eintragen, dann leiten wir das in die Ärztekammer weiter. Und von den neuen Hörerinnen und Hörern, wer uns auf den sozialen Medien so ein bisschen verfolgen möchte, am aktivsten sind wir auf Twitter unter ains-umg. Da freuen wir uns über jeden einzelnen Follower und jede einzelne Followerin. Gut. Vorgeplänkel abgeschlossen, ab ins Thema volatile Anästhetika. Zusammenfassung vom letzten Mal, leitet sich alles irgendwie vom Äther ab, mit Ausnahme des Halothan, das ist ein Alkan, aber alle anderen sind irgendwie Ätherverbindungen. Isofluran und Enfluran, da spürt man schon im Namen, dass das was mit Fluor zu tun hat. Bei Isofluran und Enfluran ist auch Chlor noch mit dabei. Das sind halogenierte Methyl-Ethyl-Äther-Verbindungen. Und das Desfluran unterscheidet sich vom Isofluran, indem man da eine Chlorgruppe mit einer Fluorgruppe austauscht.
Ist Isofluran nicht dann irgendwie sieben Fluoris?
Ja. Ja, Desfluran und Sevofluran bestehen oder sind ausschließlich mit Fluoratomen zusammengebastelt. Da gibt es keine hässlichen Chlorgruppen, sondern nur Fluorgruppen. Und bei Sevofluran sind es eben sieben Sevo, sieben Fluoran, Fluoratome. Kann man sich ganz gut merken. Über die Substanzen wollen wir heute hauptsächlich sprechen und ich glaube, das sind auch die Substanzen, die im klinischen Alltag in der Anästhesie am häufigsten eingesetzt werden. Wir wissen, dass es noch andere Substanzen gibt, eben das Enfluran, das Halothan, den Äther selber, Lachgas. Ja, sind aber alles Substanzen, die, ich sag mal, nicht so weit verbreitet sind und zum Teil eben auch obsolet.
Ich habe gerade überlegt, es sagen ja alle immer Gas und das ist halt Quatsch. Das ist eigentlich gar kein Gas, das ist Dampf. Da war einer meiner alten Chefs sehr, sehr immer dahinterher, dass es kein Gas ist, sondern dass du einfach das in die Dampfphase bringst.
Dass der Nerd sich dadurch outet, dass er nicht Narkosegase sagt, sondern Narkosedampf oder Inhalationsanästhetika, weil es eben keine Gase sind, sondern in die Dampfphase übergegangene Flüssigkeiten. Und da kommt man, eigentlich ist das so eine goldene Brücke zu einer wesentlichen Eigenschaft der Substanzen, nämlich den Siedepunkt. Da verweisen wir auf die Episode vor zwei Folgen. Das müsste die 35 gewesen sein. Da sprechen wir im Rahmen der Gasgesetzmäßigkeiten über Eigenschaften wie Siedepunkte. Da legen da die Grundlagen. Und wenn man jetzt sich die Siedepunkte von den Inhalationsanästhetika anschaut, dann unterscheiden die sich doch ganz erheblich. Und ich glaube, das ist was, was wir an der Stelle mit dieser goldenen Brücke erwähnen können. Sevofluran hat einen Siedepunkt von 58 Grad, 58,5. Das Isofluran von 48,5 Grad. Ja. Und das Desfluran ist schon so bei Raumtemperatur, kann man ja fast sagen, bei 23,5 Grad. Und durch die, das hattest, du hattest das irgendwo ganz schön aufgeschrieben.
Was denn jetzt?
Das mit diesen 48,5 Grad oder den 58,5 Grad, das bei Iso und Sevofluran, da macht man es sich dann relativ einfach. Bei Desfluran muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen mit der mit dem Siedepunkt um die 23 Grad. Da variieren die Angaben so zwischen 22,8 und 23,5 Grad. Was zur Folge hat, dass Desfluran bei Standardbedingungen in einem, sag mal, nicht unfallchirurgischen OP, der nicht auf unmenschliche Temperaturen runtergekühlt ist, sowohl in einer Dampfphase als auch in einer Flüssigkeitsphase vorliegt. Klingt auf den ersten Blick eigentlich total trivial, weil man dann ja schon auch bei Raumtemperaturen einen gewissen Dampfanteil hat. Aber das Ganze führt dann zu einer ungleichmäßigen Verdampfung von dem Desfluran im Vapor, wenn man das nicht kompensieren würde. Das heißt, auch den Desfluran-Vapor muss man ja besonders konstruieren, um konstante Verdampfungsraten zu erzielen. Das ganze Kapitel der Vaporen, der Narkose Dampf, also Narkoseverdampfer, der Verdampfer der Inhalationsanästhetika, dem würden wir nochmal eine eigene Episode widmen, weil es da eine Menge technischer Details gibt, die man fürs europäische Examen parat haben könnte oder sollte. Die Spanne der Siedepunkte bei den anderen Inhalationsanästhetika wird begrenzt vom Xenon mit einem Siedepunkt von minus 100 Grad oder minus 107 Grad. Ja, und auf der anderen Seite steht dann, ja, also den höchsten Siedepunkt bringt das Sevofluran mit 58 Grad, mit N-Fluran 57. Das ist so eine hässliche Tabelle, die wir hier gerade vorlesen. Ist eigentlich nicht optimal geeignet, um das in einem Podcast-Format zu präsentieren. Aber diese Spanne von tiefen Minusgraden bis gehörige Plusgrade, das ist, glaube ich, wichtig, sich vor Augen zu führen.
Im Prinzip, wenn man es sich ganz einfach machen will und sich die Zahlen gar nicht ganz genau merken will, kann man sich merken, okay, Halothan, N-Fluran, Isofluran, Sevofluran, wobei jetzt, sagen wir, nur die letzten beiden davon überhaupt noch so ein bisschen genutzt werden, haben ihren Punkt um 50 Grad und Desfluran ist halt die Sonderwurst mit ungefähr 23 Grad, wo man einfach den speziellen Verdampfer braucht, der halt dann wieder, ich glaube, der heizt dann ein bisschen noch parallel. Auf jeden Fall sieht das Ding halt anders aus. Und wenn man gefragt wird, kann man eigentlich jeden Verdampfer für jedes Gas nehmen, jeden Dampf, dann muss man sagen, nein, kann man nicht.
Auf gar keinen Fall.
Das ist so gut.
Ja. Das kann man beliebig kompliziert halten, die Erläuterungen zu den volatilen Anästhetika und die Eigenschaften, die darum gehen. Ralf ist bekannt fürs Latme-Schema. Über Liberation braucht man bei den volatilen Anästhetika gar nicht viel sprechen. Über die Absorption haben wir mit der Aufnahme in der Lunge in der letzten Folge schon viel gesprochen. Die Distribution im Prinzip auch. Dann kommt als nächstes der Metabolismus. Und da wird es dann wieder interessant und das ist ein Thema, was wir heute ja mit abarbeiten wollen.
Genau, M im Latme-Schema Metabolismus. Diese ganzen halogenierten Inhalationsanästhetika sind nicht organtoxisch, grundsätzlich erstmal. Die werden eingeatmet, gehen ins Blut rüber, gehen dann in ihre Wirkkompartimente und werden dann, je nachdem, wie sich die Partialdrücke verhalten, also wenn wir den Verdampfertopf irgendwann wieder runterdrehen, Frischgasfluss hochdrehen, werden sie wieder abgeatmet. Zum größten Teil unverändert. Aber es wird auch eben ein bisschen was metabolisiert. Und da können halt eben Dinge entstehen, die dann doch irgendwie blöd sind für uns. Das ist nicht viel und es ist unterschiedlich viel, je nachdem, von welchem Inhalationsanästhetikum wir hier sprechen. Und so zwei große Wörter. Es entstehen im Prinzip viele Sachen. Es steht wohl auch ein bisschen Chlorid, es steht wohl auch ein bisschen Bromid irgendwo. Aber das, was uns eigentlich die meisten Sorgen macht im Körpermetabolismus, sind die Triafluoressigsäure, manchmal auch als TFA abgekürzt, und das Fluorid. Die Triafluoressigsäure ist das, was immer so ein bisschen kommt, wenn es um diese Halotan-Hepatitis geht. Weil das Halotan ist einfach eins von denen, was einfach sehr viel metabolisiert wird. Die Metabolisierungsrate ist dann so zwischen 20% und 45% und dementsprechend kann viel davon entstehen. Also von der Triafluoressigsäure. Und die spielt dann wieder eine Rolle, wenn es um diese Hepatitis geht. Also die Triafluoressigsäure für die Leber und das Fluorid, was auch entstehen kann, das kann eben die Nieren kaputt machen. Aber auch da ist im Prinzip die Key-Message, dass die modernen, die wir benutzen, das eigentlich auch nicht mehr in der Menge bilden sollten. Gut, aber jetzt nochmal auf die Einzelnen zurückzukommen. Halotan ist das, was am höchsten metabolisiert wird, 20% bis 45%. Iso- und Enfloran relativ gering, unter 1%. Das gleiche gilt fürs Desfloran. Da kann überall ein bisschen was gebildet werden, aber eben in keinen klinisch relevanten Dosen. Und dann das Sevofloran hat nochmal eine kleine Besonderheit, das hat eine Biotransformationsrate von 3% bis 5%. Es entsteht aber keine Triafluoressigsäure. Das heißt, in der Theorie, wenn jemand eine Halotan-Hepatitis in der Vergangenheit hatte, könnte man sagen, Narkose mit Sevofloran ist sicher, weil nicht genügend weil gar keine Triafluoressigsäure entsteht. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Leute dabei doch ein bisschen vorsichtig wären. Ich glaube, das ist so eine ähnliche Geschichte wie Sojaallergie und Propofol.
Hat einfach auch medikolegale Gründe dann, dass man signalisieren muss, dass man begriffen hat, dass es hier zu einer Wechselwirkung oder zu einem Problem kommen kann. Und wenn man dann sich trotzdem wohlweislich für so eine Substanz entscheidet, muss man das, glaube ich, bei dem Gutachter gegenüber ganz gut begründen können.
Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, der in Anführungsstrichen nur ein bisschen was mit Metabolismus zu tun hat, aber einfach in der Reaktion mit dem Atemkalk, vor allem an trockenem Atemkalk, können sozusagen nochmal Dinge entstehen. Das ist einmal das Compound A, von dem man häufig hört, das ist potenziell nephrotoxisch. Und Kohlenmonoxid kann, glaube ich, auch entstehen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter geht, könnten nephrotoxische Fluoridionen, das hatten wir ja schon, aber auch Flusssäure entstehen. Das halte ich, das ist, glaube ich, ein bisschen sehr, 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 sehr. Ja, ich glaube, wenn du in unseren Atemkalken, die wir, glaube ich, verwenden, wo Calciumchlorid drin ist, sollte das angeblich eh nicht mehr so passieren. Aber gut, ich meine, das ist alles so, ich glaube vor allem Buchwissen, sage ich mal, Prüfungswissen. Ich glaube, dass man das halt weiß, dass das da entstehen kann. Und Triafluoressigsäure und Fluorid muss man wissen, Leber und nephrotoxisch jeweils.
Ja, und das mit dem CO, finde ich, ist auch was man wissen könnte. Da gibt es nämlich so eine Art, Fun Fact ist es nicht, aber so eine gewisse Anekdote, dass es nämlich Fallberichte gibt von CO-Vergiftungen während Narkosen mit volatilen Anästhetika. Und das ist 1994 mal zusammengestellt worden. Und das Spannende ist, das ist bei den Patienten aufgefallen oder bei den Patienten passiert, die an einem Montagmorgen eine Narkose gekriegt haben mit volatilen Anästhetika. Und zwar bei oder an Narkosegeräten, die übers Wochenende den Frischgasfluss nicht ausgeschaltet hatten. Also die zweieinhalb Tage von Freitagmittag bis Montagmorgen eben trockenes Gas durch den Absorber gejagt haben und den damit wunderbar ausgetrocknet haben. Und durch diesen Mechanismus des trockenen Absorberkalks am Montagmorgen ist es zu einer vermehrten CO-Bildung gekommen, was dann die Patienten oder was dann in den Patienten wieder nachgewiesen werden konnte. Das ist das sogenannte Montagmorgen-Rätsel, wo man sich gefragt hat, wie kommt das eigentlich? Und wie gesagt, da hat man 1994 hat man dieses Rätsel gelöst, dass der trockene Atemkalk, also der Wassergehalt des Atemkalks, da diese große Rolle fällt, dass diese Seitenketten vom Desfluran, N-Fluran und vom Isofluran unter Bildung von CO dann zerfallen. Exkurs zu Ende.
Ja, krass. Und vor allem, das fällt dir ja so auch erstmal gar nicht auf. Wenn du nicht eine BGA machst, dann siehst du es ja auch in unserem Standard-Pulsoxy nicht. Du siehst gar nicht, dass die hypoxisch sind. Die Patienten vom Montagmorgen-Rätsel.
Ja.
Ja, also jetzt, wo du das erzählt hast, klingelt da auch wieder was bei mir. Ansonsten konnte ich aber mit Montagsmorgenrätsel konnte ich jetzt erstmal noch nichts damit anfangen. Wir hatten da vorhin schon mal kurz drüber gesprochen.
Das ist hier so ein kurzer Exkurs in meinem Lieblingspharma-Buch, dem Tonner und Heim. Deswegen erwähne ich das immer so gerne. Wenn man jetzt diese inhalativen Anästhetika oder volatilen Anästhetika metabolisiert, läuft das auch hepatisch über das, oder eigentlich läuft es nicht auch, sondern ausschließlich über das Zytochrom P450. Das heißt, da nochmal drüber nachdenken, ob es Interaktionen geben könnte. ZYP2E1 ist jetzt nicht der, es ist nicht ZYP3A4, aber es ist eben auch über ein Zytochrom. Einfach, dass man das der Vollständigkeit auch nochmal erwähnt hat. Ich glaube, das ist das, was man zum Metabolismus eigentlich sagen kann, oder? Blutgasverteilungskoeffizienten hatten wir in der letzten Folge erwähnt. Fettblutverteilungskoeffizienten ebenso.
Das sind ja die Dinge, wo ich auch sage, da kommt es jetzt, das ist ja schon fast wieder die Elimination. Also natürlich auch die, wie schnell flutet es an als klinischer klinisches Maß sozusagen als ja wie, sozusagen ähnlich wie der MAC eine Angabe für die Potenz ist ja der Blutgasverteilungskoeffizient so ein Maß für die Anschlagszeit, wenn man das jetzt so ein bisschen übertragen wollen würde, oder?
Ja, oder die Diffusionswilligkeit. Ja, am Ende ist es die Löslichkeit.
Und wenn es schlecht löslich ist, schlägt es schnell an.
Genau, dann verteilt sich's dann verteilt sich schneller. Ja, und man kann dann eben Verteilungskoeffizienten zwischen allen möglichen Kompartimenten berechnen für die einzelnen Substanzen und da wieder beliebig komplexe Tabellen erstellen. Aber was am Ende eben relevant ist, ist Blutgas. Das ist das, ja, was man vielleicht für die Substanzen wissen kann. Sevoflurane 0,7, Desfluran 0,4. Xenon ist wieder das Extrem mit 0,14. Extrem niedriger Verteilungskoeffizient in der Blutgasphase und damit extrem schlecht löslich und damit mit schnellen Sättigungseffekten. Und Äther auf der anderen Seite mit 12.
Und das mit Toxifluoran ist, meine ich, auch eher sozusagen auf der Ebene.
Ja, das wird auch viel metabolisiert. Also Methoxyfluoran ist im deutschsprachigen Raum noch nicht so richtig angekommen. Es gibt so ein paar präklinische Anwendungsfälle, dass man das zur Analgesie nutzt. Im angelsächsischen Raum erlebt man das häufiger. Also ich habe es in England auf einem Traumakurs, auf dem Attack-Kurs, haben wir das da aktiv ganz viel verwendet. Ja, die waren aber auch gesponsert von denen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich glaube, da gab es einen Interessenskonflikt.
Ja, aber ihr habt euch da diese grünen Pfeifchen reingezogen.
Nee, wir haben uns nicht reingezogen, aber wir hatten die in den Kits, die wir da in den Szenarien benutzt haben. Und da wurde immer sehr viel Wert drauf gelegt, was für ein exzellentes Teil das doch wäre. Ja, wir hier haben keinen Interessenskonflikt, deswegen können wir so da keine pauschale Empfehlung aussprechen. Und wie gesagt, ich glaube in Deutschland, also zumindest hier am Standort Göttingen, ist es nicht im Einsatz. Wird relativ aggressives Marketing betrieben von den Herstellern, aber in die Praxis überführt ist das hier zumindest noch nicht. Wie es in München ist, du hast jetzt nicht hier und ja geschrien.
Ich ziehe hier genüsslich an meinem Methoxyfluoran-Pfeifchen. Nee, vielleicht kurz zur Erklärung, warum man das überhaupt benutzen möchte, weil das eben hat tatsächlich diese Nebenwirkung polyurisches Nierenversagen wegen der Fluoridbildung Aber das der Vorteil, weswegen man das nutzen wollen würde, ist, dass es eine analgetische Komponente hat, ohne, also die kommt schon recht früh, ohne dass ich jetzt geistig dann schon so komplett eingeschränkt bin.
Ja, Schutzreflexe bleiben
vielleicht
erhalten.
Auch noch das aufrechte Stehen möglich, so ungefähr.
Ja, und also Kommandos werden noch befolgt, eine gewisse Vigilanz bleibt da erhalten.
Ja, machen wir weiter mit Elimination, oder? Ja. Letzter Buchstabe, auch da ist es bedingt durch die nicht so extrem hohe Metabolisierung auch in Anführungsstrichen wieder ein bisschen einfacher gehalten. Das kommt zum Großteil alles eben über die Lunge wieder raus, abhängig davon von dem Partialdruckgradient zwischen Blut und Alveole, genauso wie es am Anfang reinkommt. Und was man halt wissen muss, die Abflutgeschwindigkeit hängt halt eben auch wieder mit der Blutlöslichkeit zusammen. Je geringer die ist, desto besser kann das wieder rauskommen. Das dann zum Beispiel mit dem Desfluran, was eben halt ein, was 0,5 hast du gesagt, ne? 0,49, 0,5.
Ja.
Du warst um das ist ja das von den halogenierten Kohlenwasserstoffen, das war sozusagen die niedrigste. Ach, ich habe schon wieder sozusagen gesagt.
Ich schneide das nicht raus, aus erzieherischen Gründen. Ja.
Das hat den niedrigsten Verteilungskoeffizienten und flutet deswegen schnell an und eben auch wieder ab. Und ein zweiter Faktor, der das noch beeinflusst, ist die Dauer der Anästhesie, weil es sich halt eben in lipophilen Geweben anreichern kann und sonst überall halt irgendwie auch, wo es halt hin möchte. Ja, das ist es schon. Blutlöslichkeit und Anästhesiedauer bestimmen die Eliminationsgeschwindigkeit.
Punkt.
Deswegen ist auch, glaube ich, ein Aufwachraum ein Ort, an dem wahnsinnig viel Narkosegaskonzentration ist. Im Vergleich zum Saal eigentlich.
Da immer noch Reste abgeatmet werden. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns ist, ob da noch ein besonders hoher Luftstrom ist, ob wir da auch in, also Laminar ist der Luftstrom da nicht, aber ist eben direkt angrenzend an den OP mit den riesigen Luftmengen, die da umgewälzt werden.
Ja. Es gibt ja in Göttingen auch ein deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum, eine Niederlassung, und die machen da ganz viel Windkanäle. Mhm. Vielleicht kann man da, also so richtig mit groß und schnell, vielleicht kann man da so ein bisschen was abzwacken von, das durch den Aufwachraum jagen.
Das Gegenteil von Fernwärme.
Ein Begriff, ähnlich wie Second-Gas-Effekt oder Zweit-Gas-Effekt, Konzentrationseffekt, dem man auch gefragt werden kann und der in der Verwendung von einem etwas wie Lachgas auch eine Rolle spielt, ist die Diffusionshypoxie. Das tritt speziell jetzt während der Ausleitung von einer Narkose auf, wenn Anästhetika verwendet werden, die einen sehr geringen Blutgasverteilungskoeffizienten haben. Also ich glaube nicht so gering wie jetzt, oder geringer als Desfluran, und das meint dann sowas wie zum Beispiel Xenon oder Lachgas. Und durch den Diffusionsgradient, weil das so schnell aus dem Blut wieder raus will, weil sich ja gar nicht viel lösen kann, kommt das alles in die Alveole des Lachgas und verdrängt dort alles, was da ist, und halt unter anderem auch den Sauerstoff. Und da muss ich halt einfach gut aufpassen, wenn ich eine Narkose ausleite, dass ich dann eben auf 100% Sauerstoff schalte oder von mir aus 99%, damit ich eben nicht während der Ausleitung einen hypoxischen PatientInnen bekomme. Also auch für die Fälle, wo man dann vielleicht in Zukunft irgendwie mit Xenon mal Narkose machen sollte. Das muss man da eben wissen und wird vielleicht auch ganz gern ab und zu mal gefragt im Rahmen von irgendwelchen Prüfungen, was das denn jetzt eigentlich ist, diese Diffusionshypoxie.
Bitte. Danke, Ralf.
Da kommen wir auch direkt schon zum nächsten Wort, was man auch irgendwie kennen muss, auch wenn kein Schwein Halothan mehr verwendet.
Ja, trotzdem müssen wir über Halothan-Hepatitis sprechen. Da geht es über die Abbauwege des Halothans. Entstehen da Probleme? Da entstehen zum einen freie Radikale. Ja, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass diese vorhin schon erwähnte Trifluoressigsäure entsteht. Und diese freien Radikale scheinen einen Transaminasenanstieg bei dieser Hepatitis-Variante zu verursachen. Und Hauptursache für so eine halotane Hepatitis soll aber diese Trifluoressigsäure sein, mit Leberzellnekrosen, aber auch über immunologische Kaskaden mit Antikörperbildung gegen Hepatozyten, also am Ende eine Autoimmunhepatitis, die durchaus auch schwere Verläufe mit Leberversagen bis hin zum Tod führen kann. Das kann nach Tagen und bis zu Wochen nach der Halothan-Exposition eben dazu kommen. Deswegen ist das eben gefürchtet. Und die Symptome sind die vom Leberversagen, ja, mit Transaminasenanstieg, Ikterus und dann eben sukzessiven Organausfall. Und bei den Autoimmungeschichten oder bei den Hepatitis, also den Entzündungsvarianten, dann eben auch mit Fieber. Wenn man Hinweise hat, dass jemand sowas schon mal durchgemacht hat, dann könnte man versuchen, auf die Trifluor-Essigsäure-Bildner zu verzichten, also kein Isofluran, Desfluran oder Enfluran zu verwenden. Bleibt Sevofluran übrig. Das ist sowieso das am häufigsten genutzte Medikament aus dieser Klasse, sodass man da eigentlich keine Schwierigkeiten haben sollte, eine Alternative zu finden.
Das Wort irgendwie, also es entstehen da wohl Bindungen praktisch mit Haptin-Eigenschaften von Trifluoressigsäure und den Leberzellen, den Hepatozyten, und die werden dann irgendwie als Antigen erkannt und dann gibt es halt eben den Angriff des Immunsystems auf die Leber, macht alles kaputt. Was ich auch noch gefunden habe, das steht jetzt nicht hier in unserem Dokument, es gibt wohl, manche unterscheiden auch in zwei Formen, also Typ 1, Typ 2, wo dann die Typ 1 Version eigentlich nur ein Anführungsstrichen asymptomatischer Transaminasenanstieg ist, der nach ein paar Wochen wieder verschwindet und auch keiner weiteren Therapie bedarf. Und aber das, was man eigentlich als Halothan-Hepatitis versteht, wäre dann wohl dann eher Typ 2 mit eben wirklichem Untergang von Hepatozyten und den ganzen Problemen, die da so mit dabei sind, also Leberversagen etc.
Wollen wir an der Stelle Halothan-Hepatitis als CME-Codewort benutzen?
Ich denke, das ist gut.
Das ist ein gutes Wort, oder? Also das offizielle CME-Codewort für diese Episode ist Halothan-Hepatitis.
Halothan-Hepatitis.
Dann nutze ich diese konzeptionelle Pause, um eine Frage an die Hörerinnen und Hörer zu stellen. Das ist eine Frage, mit der ich während meiner Weiterbildungszeit konfrontiert wurde und die, ja, ich mache es kurz, ich bringe es auf den Punkt. Warum muss man diese was passiert eigentlich, wenn ich aus der Sevo-Flasche mir diese Flüssigkeit nehme und die IV-Spritze? Es geht ja am Ende um die Verteilung von Sevofluran aus dem Blut ins Hirn. Und dann müsste ich doch eigentlich das auch spritzen können. Dann ist es auch physikalisch gelöst, da wird mitgerissen und ins Hirn verteilt. Und die Hausaufgabe für die Hörerinnen und Hörer ist mal darüber nachzudenken, warum das eine blöde Idee ist. Warum man das ausdrücklich nicht macht, sondern so komplizierte Verfahren wie Vaporen, Verdampfer erfunden und erdacht hat und nicht einfach diesen halogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoff oder Fluorwasserstoff in die Vene spritzt. Das ist die Hausaufgabe.
Dann hätten wir für Liberation noch ein neues, neuen Applikationsweg, nebst so einem kleinen Becher davon mal zu trinken.
Genau. Ich wünsche mir, dass wir auf Twitter da eine lebhafte Diskussion lostreten. Überzeugt mich, dass das eine dumme Idee ist, Sevofluran zu spritzen.
Sonst machst du es nächste Woche, oder? Wenn keiner antwortet.
Ja. Genau. Wenn keiner antwortet, dann mache ich das ab jetzt so.
Machen wir mit den Wirkungen weiter, oder?
Nochmal mit Wirkung weiter. Genau. Ist ja auch wieder eine goldene Brücke, wenn wir das Zeug schon gespritzt haben. Auf gar keinen Fall. Genau. Also Wirkung auf, du hast geschrieben, Birne, ja. Herz und Co. Steht hier in unserem Pad. Das machen wir einfach. Hört man eigentlich, dass mein Kind im Hintergrund heulen?
Hast du?
Okay, das höre nur ich. Das höre nur ich.
Weil du nicht mit ihnen spielst oder weil ihr so viele Schreibtische habt?
Nee, das Kind Nummer 3 ist kaputt. Das hat sich das Bein gebrochen. Ja, der Kleine, ja, der hat eine Tibia-Fraktur.
Ist Kind Nummer 3 auch in der Reihenfolge? Oder? Also,
du meinst in der Reihenfolge?
Nee, der Größe. Des Alters.
Ja, der Kleine, das Kleinste, genau, der ist 1,5 und hat eine Tibia-Fraktur. Und so ein Oberschenkelgips. Und das finde ich total scheiße. Und jetzt sitze ich hier im am Arbeitsplatz, oder mein Schreibtisch ist hier im Elternschlafzimmer. Und das wird jetzt langsam Abend. Das Abendessen ist in der Mache. Und ich glaube, der ist einfach vernachlässigt und einsam. So wie alle Kinder bei uns im Haus.
Im Hause Finkenzeller sind Kinder in so einer Extrakammer.
Genau. Das ist die harte Schule. Die sollen es mal besser haben als wir.
Ja, und nur über Druck entstehen Diamanten und so, ne? Ist schon klar.
Ja, ganz genau.
Nur wer viel arbeitet, ist gut.
Sollen froh sein, dass sie nicht in die Mine geschickt werden.
In die Seofloran-Minen. Genau, da haben nämlich die Mitarbeiter der Seofloran-Minen folgende Probleme. Denn das wirkt auch aufs Gehirn. Ja. In niedrigen Konzentrationen, wenn wir mal Langeweile haben und sagen, okay, jetzt wir machen eine Zusatzweiterbildung zum NeurologInnen und machen mal EEGs dran. Dann bis Mach 0,4, wir erinnern uns, Mach ist ein Maß für die anästhetische Potenz, in Anführungsstrichen, erhöht es die mittleren Frequenzen und die Amplitude des EEGs. Was auch immer das jetzt wirklich heißen mag. Aber danach...
Whatever.
Aber bitte merken, auf jeden Fall. Und danach geht es dann so ein bisschen langsam los. Konzentration über 1 Mach, dosisabhängige Verminderung der EEG-Aktivität bis hin zum Burst-Suppression-Modus. Und bei 2 Mach haben wir dann echt schon ein isoelektrisches EEG. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht. Ja. Ich glaube, da sind sich selbst die neurologisch nicht versierten Anästhesisten einig, Anästhesistinnen, dass das nicht gut ist fürs Narkose-Outcome, isoelektrisch.
Also wer prozessierte EEGs zur Narkosetiefenüberwachung standardmäßig macht und den Verdampfertopf so richtig aufdreht, der kann da beobachten, wie die EEG-Frequenzen und Amplituden mit steigender Konzentration richtig abnehmen.
Im Prinzip die neuronale Asystolie.
Ja, genau.
Vorher ist noch so eine kleine, wie könnte man PEA umdichten? Denklose elektrische Aktivität, DER.
Das ist das, was Querdenker machen.
Für diejenigen, die eine Zeitreise machen und Enfloran nochmal benutzen wollen, kann man auch Krampfpotenziale sehen, wenn man eine höhere Dosis benutzt. Und wie viele unserer Hypnotiker senken die auch den O2-Verbrauch gleichzeitig. Und das jetzt wird es mal wieder so ein bisschen relevanter. Bewirken volantile Anästhetika eine zerebrale Vasodilatation und bei einem Mach nimmt das zerebrale Blutvolumen zu. Aus irgendeinem Grund habe ich hier abgeschrieben, aber das kann ja nicht sein.
Nee, das zerebrale Blutvolumen nimmt ab einem Mach
ja,
zu.
Okay, ich müsste einfach nur meine eigenen Sätze richtig lesen können.
Du musst es nur zu Ende lesen.
Ja, das stimmt schon. Ne, aber also nur so rum macht es ja Sinn, weswegen man das ja auch nicht so gern gibt, wenn man irgendwie einen erhöhten Hirndruck hat, dann sollte man jetzt nicht gerade zur operativen Dekompression eine Narkose mit Sevoflurane oder irgendeinem anderen Medikament machen, was in diese Wirkstoffklasse fällt. Halutan am allerwenigsten, bitte.
Ja. Also wer Halutan da benutzt, hat noch andere Probleme. Aber also ich glaube, es ist nicht so dogmatisch. Also ich glaube, wer eben da eine Stelle Hemikraniektomie macht, dann ist das Problem nicht die letzte kleine Zunahme von dem letzten bisschen Blutvolumen, sondern das Problem hat vorher schon angefangen.
Aber stehst ja trotzdem dumm da.
Du stehst Ja, genau. Also ich würde nicht dogmatisch sagen, Sevofluran ist verboten in der Neurochirurgie, aber man sollte wissen, dass es da eben zu Effekten kommt, die die Autoregulation der Vasodilatation im Hirn oder der, dass das beeinträchtigt wird.
Ja. Und klar, ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, was das für eine OP ist, aber wenn irgendwie Hirndruck da ist, würde ich die Finger davon lassen. Und es bietet sich ja auch an, wenn man irgendwie mit irgendwelchen evozierten Potenzialen arbeitet, dass man dann da auch die Finger von lässt. Weil das beeinflusst, ja, genau. Beeinflussen diese gemeinvolontären Anästhetiker auch. Ja, gut, also wir fassen nochmal zusammen. Wir wissen eh nicht ganz so genau, was das macht im Kopf. Es macht das EEG in der Regel bis dosisabhängig immer mehr Richtung Nulllinie. Und wenn wir ICP-Erhöhungen haben, dann bitte Finger weg davon, besonders von Halothan, Enfluran. Und wenn es denn unbedingt sein muss, dann so wenig Mack wie möglich, bis ein Mack ist es scheinbar nicht ganz so schlimm, schreibt zumindest das Buch. Gut, Birne fertig. Wirkung aus Herz-Kreislauf-System.
Genau.
Grundsätzlich, wenn man das jetzt mit unseren anderen hypnotischen Möglichkeiten vergleicht, sind die Wirkungen aufs Herz-Kreislauf-System in Anführungsstrichen eher gering, zumindest nicht ganz so viel von dem Bösen, was wir immer bei den anderen haben. Also es ist nicht ganz so kardiodepressiv im weitesten Sinne. Natürlich eben auch, aber im Vergleich zum Beispiel von den Propofol-Dosen ist es nicht ganz so kardiodepressiv. Es kann manchmal sein, zum Beispiel gerade bei Desfluran, meine ich, dass man dann so eine kleine Anfangstachykardie hat, dass mal kurz eine sympathische Aktivität hochgerissen wird. Und scheinbar erfolgt in irgendeiner Weise eine Sensibilisierung gegenüber Katecholaminen, wobei das wohl eher bei den älteren Stoffen der Fall ist, also Halothan, Enfluran. Da wird das Myokard für endogene und exogene Katecholamine sensibilisiert, was ja grundsätzlich erstmal gar nicht so schlecht wäre, dann zu gut wirken. Man muss es einfach nur wissen, dass sie vielleicht ein bisschen zu gut wirken, wenn man sich dann so ein bisschen verschätzt mit seinen Push-Dose-Pressor-Dosen. Nichtsdestotrotz reduzieren sie aber die Inotropie, der periphere Gefäßwiderstand sinkt und damit natürlich auch ein Stück weit der myokardiale O2-Verbrauch. Aber alles in allem sind die Wirkungen jetzt nicht so extrem, weswegen ja manchmal auch der ein oder andere, die ein oder andere von einer Tiva auf eine balancierte Anästhesie umschwenkt, wenn zum Beispiel durch die Propofol-Dosen so viel Katecholamine gebraucht werden, dass man manchmal wechseln möchte. Also ich habe es zum Beispiel schon ein paar Mal gemacht.
Ja. Ja, ich glaube, das ist so eine Verzweiflungstat, die ich auch auf der Intensivstation manchmal beobachte, wenn wir irgendwie mit Narkosedämpfen da Langzeitsedierungen machen, dass wenn die dann hämodynamisch instabil werden, dass man einfach das Narkoseverfahren wechselt in der Hoffnung, dass es danach besser wird. Meistens ist nicht das Narkoseverfahren das Problem, sondern der Patient oder die Patientin mit dem zugrunde liegenden Problem. Aber das, was du sagst, ist gerade bei den kardiochirurgischen Patienten, glaube ich, ganz wichtig, dass es da Daten gibt, die einen Vorteil der volatilen Anästhetika gegenüber Tiva-Narkosen propagieren, was die Organprotektion in Anführungsstrichen betrifft. Also in der Post-Bypass-Phase sind die Patienten, die eine Dampfnarkose, ganz bewusst Dampf- und nicht Gasnarkose gehabt haben, die brauchen weniger Katecholamine und auch das Troponin I ist im Verlauf niedriger, wenn die eine Gas- oder Dampfnarkose hatten. Das ist das Stichwort der Anästhesie-induzierten kardialen Präkonditionierung und da gibt es eben Daten. Die Herzinfarktgröße soll kleiner sein, der Reperfusionsschaden kleiner, hat wohl weniger ST-Streckenveränderung und Extrasystolen. Also alles in allem gute Gründe in der Kardioanästhesie inhalativ basierte Narkosen zu machen. Ja, und das ist auch der Grund, warum die dann hier bei uns, wenn die an der HLM dann sind, dass da eben auch Sevo mit eingedampft wird. In unfassbar hohen Dosen. Stichwort Umweltschutz, das kommt später.
Ja, zur Lunge können wir noch ein bisschen was sagen. Aber auch da wird es jetzt wieder nicht allzu verrückt, aber ein paar kleine Einzelheiten, die man wissen muss. Wenn man knackige Dosen verwendet, ohne dass ich eine Angabe dafür habe, kann man den Atemwegswiderstand bei obstruktiven Lungenerkrankungen senken. Natürlich bei den meisten außer dem Sevoflurane hat man eine Atemwegsirritation durch diesen etwas unangenehmen Geruch, wobei Sevo jetzt auch noch nicht wunderschön riecht. Und was man natürlich bei der Lunge immer noch wissen muss, hypoxische pulmonale Vasokonstriktion. Bis ein Mack scheint es kein Problem zu sein. Deswegen kann man es grundsätzlich verwenden für eine Einlungenventilation. Aber man muss einfach wissen, dass man es nicht zu hoch laufen lässt. Das ist irgendwie auch irgendwas, was sich hier so wiederholt. Ne? Also jetzt bei der Lunge, im ZNS soll man da irgendwann ein bisschen aufpassen. Bei den Schwangeren, wenn man Narkose machen muss, ist ja auch da irgendwann so ein bisschen die schöne Grenze, wo dann der Uterus halt wieder nicht mehr ganz so gut kontrahiert. Ja, aber im Prinzip ist es das zur Lunge. Oder? Hast du noch was?
Ja. Wir benutzen es auf der Intensivstation dann eben gerne bei Patienten im ARDS, wenn sie noch eine gute Compliance haben und die Diffusionsstrecke da noch einigermaßen funktioniert, aus genau diesem Grund, dass wir den Atemwegswiderstand reduzieren können oder hoffentlich nicht negativ beeinflussen zumindest.
Mit Sevo jetzt eigentlich oder mit Isoflurane?
Wir benutzen
Sevo. Ich meine, dass ich auch noch, als ich noch da war, dass wir auch mal Isofluran-Spritzen da hatten.
Ja, also ich weiß, dass Isofluran gerade in der Intensivmedizin noch verbreitet ist, aber hier bei uns in Göttingen benutzen wir, soweit ich weiß, ausschließlich
Isofluran. Also ich rede auch von Göttingen tatsächlich.
Ja, ich habe nie was anderes erlebt hier.
Schon viel länger, ich war ja vor dir gekommen.
Ja, das stimmt, aber vor mir
gegangen. Ist auch richtig. Naja, es geht auf jeden Fall beides. Jetzt haben wir schon Kopf, Herz, Lunge.
Fehlt zum Haggis noch Leber. Wird der Blutfluss reduziert. Über die Halothan-Hepatitis haben wir schon gesprochen. Aber so richtig klinisch relevant ist die Leberfunktion für den Einsatz von den inhalativen Anästhetika eigentlich nicht. Und auch über die Niere hatten wir, auch da ist es ja ein verwandtes Thema, dass Fluorid entstehen kann, hatten wir auch vorhin schon mal kurz erwähnt. Fluoridkonzentrationen mit mehr als 50 Mikromol pro Liter gelten als nephrotoxisch und das entsteht eben bei der hepatischen Metabolisierung, entsteht das Fluorid da eben als Abfallstoff, Abfallprodukt. Wie man das in die Praxis überträgt, ist, ich sag mal, vorsichtig unklar. Sevoflurangaben erreichen normalerweise diese Schwellenwerte nicht. Und Sevofluran ist wohl das Medikament, was da die höchsten Ausschläge in der Fluoridkonzentration im Serum oder im Plasma dann da eben erzeugt. Muskulatur, da ist das Stichwort glatte Muskulatur und Uterus, wo man besonders drüber nachdenkt. Auch da gilt wieder, je höher die Konzentration der volatilen Anästhetika, desto größer ist ein relaxierender Effekt. Also das dämpft zentrale Neurone mit direkten Effekten an den motorischen Endplatten. Und das führt am Uterus dann eben am Ende dazu, dass der vaskuläre Widerstand verringert wird und die Kontraktilität abnimmt, was dann eben im schlimmsten Fall zu Atonenblutungen führen kann. Ja,
und auch wieder eben bei bis zu einem Mack. Ich glaube, du hast vorhin immer versehentlich einmal glatte Muskulatur gesagt.
Ja, habe ich?
Ja, stimmt. Das
ist beides.
Also dieser Effekt, dass eben, wenn man jetzt wieder die zwei Narkoseformen vergleicht, dass man eine kleine Relaxierung in Anführungsstrichen hat durch die inhalativen Anästhetika. Und scheinbar ist es aber auch so, dass die Wirkung von unseren nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien auch verbessert wird. Also die wirken länger und wir brauchen weniger davon. Also deswegen ist es ja vielleicht auch in der allgemeinen Chirurgie manchmal ganz kann es elegant sein, das zu benutzen, wenn sonst nichts dagegen spricht, um einfach eine schöne Redaktierung zu haben und nicht den Nimbex-Perfusor nebenbei laufen lassen zu müssen. Mhm. Das sind, glaube ich, alle wichtigen Sachen gewesen. Ein großes Thema steht da unten noch unterhalb von Compound A.
Ja, da steht maligne Hyperthermie, aber ich glaube, dieses Thema ist so groß, dass es eine eigene Episode verdient. Weil ich glaube, das hat neben der, also neben den Auslösern, also da ist die Brücke ja, dass unsere inhalativen Anästhetika ein Trigger für eine MH sein können. Aber ich glaube, dass MH so ein großes Thema ist, dass wir auch über die anderen Trigger und das Management an der Stelle dann sprechen sollten und damit sprengen wir den Rahmen.
Auch die Geduld deiner Kinder.
Na, das auch, ja.
Ja, ist okay.
Risiko. Also, es gibt Dinge, die wir in dieser Episode nicht besprechen. Das ist MH, das ist der Vaporenaufbau. Darüber wollen wir nochmal extra was machen.
Sind alle schon richtig drauf.
Riesig, das ist was, wo das E-Mail-Postfach glüht und alle schreien nach den variablen Bypass und den Measured Flow Vaporen. Das ist in Vorbereitung, aber das ist nichts, was wir heute hier in diese Folge mitpacken wollen.
Haben wir noch, ich habe gerade überlegt, wie fassen wir das Ganze nochmal schön zusammen? Was sind unsere, sozusagen das Pendant zu unserem ehemaligen, was habe ich heute gelernt?
Ich finde, wichtig ist das Mitnehmen, dass dass dosisabhängig die Effekte der volatilen Anästhetika von echt gut und eigentlich fast optimal zu, es könnte durchaus gefährlich werden, umschlagen, wenn man so eine Mach-1-Grenze überschreitet. Das ist, was ich da mitgeben möchte. Und das Zweite, was ich wichtig finde, ist eben die Organprotektion in der Kardioanästhesie, dass das da wahrscheinlich die idealen Substanzen sind oder dass wir keine besseren Alternativen zu den volatilen Anästhetika haben. Das würde ich mir wünschen.
Ich glaube, ich habe eigentlich auch nichts, was ich da noch zutun kann.
Was beschäftigt dich ansonsten noch in deinem Leben in München?
Sind wir jetzt noch in der Folge?
Ja, das kann man ja immer. Das ist jetzt hier die persönliche Note. Ach, Umweltschutz.
Ja, okay.
Umweltschutz.
Das beschäftigt mich aber auch sehr momentan. Ja.
Ja?
Ist ja, doch nur das Wetter. Was hat denn das Wetter schon mit Regen zu tun? Und NRW ist ja überhaupt sowieso eigentlich der Klimavorreiter.
Also, ja, das ist ein tragischer Einzelfall.
Also nichts gegen NRW, um Himmels Willen, aber...
Warum eigentlich nicht?
Das ist ein wunderschönes Bundesland, aber da gibt es jemanden, für den ich nicht die größten Sympathien hege in der Politik.
Ja, wir dürfen, ich glaube, weiß nicht, wie viel, ist es schon so weit, dass wir auf die Bundestagswahl aufmerksam machen? Ich glaube, als universitärer Podcast dürfen wir keine Wahlwerbung machen, außer zu sagen, dass es wichtig ist, wählen zu gehen, um da seine eigene Meinung zu vertreten.
Ich denke, das ist eine diplomatische Version, das zu sagen.
Ja, und dass man da gut drüber nachdenken sollte, ist auch, glaube ich, ist wichtig, dass das einen Einfluss hat. Und so aus einer medizinischen Perspektive ist es dieses Jahr vielleicht besonders klug, eine Briefwahl zu machen, dass man nicht, falls es zu einem Lockdown kommt, da zu Hause sitzt und sich ärgert, wo denn die eigene Stimme jetzt abgegeben werden kann. Also ich habe Briefwahl beantragt, um einer etwaigen vierten Welle als Wähler da zuvorzukommen.
Das ist eine smarte Idee. Überleg mal, was das für potenziell für Verschwörungstheorien hat, wenn dann jemand verhindern möchte, dass die Leute wählen gehen und was weiß ich, zum Beispiel nur die Querdenker wählen gehen, die dann vielleicht auch mit verschiedenen Parteien assoziiert sind oder einer bestimmten Partei. Ja, okay, ist interessant. Aber zurück zu den Umweltaspekten. Natürlich sind diese ganzen halogenierten Kohlenwasserstoffe, ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge auch schon mal kurz angesprochen, dass das einfach alles nicht so gut für die Umwelt ist. Und dass man da durchaus, also viele Dinge sind nicht gut für die Umwelt, aber wir sollten vielleicht alle in unserem Alltag versuchen, so gut es geht, halt diese schädlichen Dinge auf ein Minimum zu reduzieren. Und das wäre in dem Fall dann einfach Minimal Flow benutzen. So wenig wie möglich. So wenig wie möglich und so viel wie nötig. Das ist doch das schöne Wort immer. Und damit eben nicht das ganze Seofluran, Desfluran oder was auch immer in die Atmosphäre geblasen wird, weil wir irgendwie mit 10 Liter Frischgasfluss unsere Narkose fahren. Und dann gibt es noch ein anderes, eine andere Möglichkeit, wie man da vielleicht ein bisschen was helfen kann. Und zwar gibt es Apparaturen, die das Ganze auffangen sollen, die Narkosegase. Die sollen die dann irgendwann auch verwertbar machen. Ich glaube, aber für den Moment ist es noch so, dass das noch gar nicht wieder aufbereitet wird, sondern einfach nur in weniger umweltschädlicher Version entsorgt wird. Ich weiß nicht, ob du da mehr zu weißt. Ich hoffe, Contrafluoran ist jetzt nicht der, ist wahrscheinlich schon der Markenname, ne?
Ja, weiß ich nicht.
Aber genau. Gibt es auf jeden Fall. Das sind so kleine Kästen, die einfach neben das Narkosegerät gehängt werden. Und die können dann das, das Überflüssige auffangen. Die sind dann irgendwann voll. Dann zeigen sie mit einer LED an, dass es jetzt mal gewechselt werden müsste. Das wäre natürlich eine schöne Entwicklung, wenn man da in eine Richtung kommt, wo man einfach weniger davon in die Umwelt blasen muss.
Ja, also der Treibhauseffekt wird zu 13% von Fluorchlorkohlenwasserstoffen bedingt. Und der Anteil der volatilen Anästhetika wird vom Treibhauseffekt wird mit 0,03% veranschlagt. Das ist nicht viel, aber es ist eben auch nicht nichts. Das geht eben hauptsächlich über diese Chlorverbindungen, die dann eben da die Ozonschicht zerstören. Im Kyoto-Protokoll, im Kopenhagen oder Kyoto, das kann ich mir immer nicht merken, hat man festgelegt, dass bis 2030 alle halogenierten Kohlenwasserstoffe abgeschafft werden sollen. Und soweit ich weiß, gilt das auch für die medizinische Anwendung. Bis dahin müssen wir auf Xenon umgestiegen sein.
Ja, das wird ja einfach.
Ja, genau. Rucki-zucki.
Ja. Krass.
Ja, abschaffen und ist so ein bisschen das Ende der Episode, glaube ich. Bevor wir ganz zum Ende kommen, fällt mir noch ein, dass ich auf Feedback eingehen wollte. Es gab Themenwünsche. Ein Themenwunsch, der ganz oft auftaucht und der mich auch schrecklich beschäftigt, sind Blutgasanalysen und der Elektrolythaushalt. Das ist was ich total gerne machen möchte. Und ich denke da ganz viel drüber nach, wie man das in einem Podcast-Format möglichst schön aufzieht. Das ist was auf jeden Fall kommen wird, aber ich weiß noch nicht genau wann. Und das zweite ist die Frage nach einer schriftlichen Variante des Podcastes, weil unsere Shownotes ja doch durchaus elegant kurz gehalten sind. Es gibt die Möglichkeit, automatische Transkripte zu erzeugen. Die haben aber den Nachteil, dass die in der deutschen Sprache die Details, diese ganzen Fachworte, die wir benutzen, die werden von den Algorithmen da nicht sauber erkannt. Und das bedarf einer erheblichen Nachbearbeitung von Hand. Und da habe ich einfach nicht die Zeit für. Ich hoffe, dass sich das da technisch ändert und wenn der Wunsch häufiger geäußert wird, dann würde ich diese Zeit vielleicht auch nochmal mustern und investieren. Aber zurzeit ist das einfach extrem viel Arbeit, da ein Transkript von einem Gespräch zur Verfügung zu stellen. Wir designen oder wir planen unsere Folgen so stichpunktbasiert, dass wir eben keinen ausformulierten Skript haben, sondern da stehen Stichworte drin und dann versuchen wir eigentlich, uns hier so die Bälle ein bisschen hin und her zu spielen und ein lebendiges Gespräch entstehen zu lassen. Klar haben wir vorher irgendwie Bücher gelesen, aber wir wollen eben nicht aus den Büchern direkt rauskopieren und das dann vorlesen. Wir müssen mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Wir arbeiten dran. Also das Feedback kommt an, wir versuchen das umzusetzen. Wir können
so einen Elektrolyt-Song machen. Weißt du, wie der Professor, der damals die Herzrhythmen tanzt?
Ah ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Feedback zu unserer Intro-Musik kommt auch regelmäßig und da ist die Hörerschaft, ich sag mal, gespalten. Die einen finden es großartig und fordern sich irgendwie Mitschnitte von diesem Intro ein und die anderen sagen, geht gar nicht. Dieses Klaviergedudel am Anfang. Auch da bin ich gerade dran, das weiterzuentwickeln. Auch da brauche ich einfach noch ein kleines bisschen Zeit. Das ist ein Projekt, was wächst und wächst und größer wird und immer mehr Spaß macht. Und, jetzt höre ich gleich auf, was ich auch wirklich gerne mal machen würde, ist mal wieder Menschen treffen. Und insbesondere würde ich gerne mal Menschen treffen, die diesen Podcast hören. Vielleicht kriegen wir mal sowas wie ein Hörertreffen hin. Das wäre was. Und deswegen sage ich an der Stelle Tschüss, bedanke mich bei Ralf. Danke fürs Vorbereiten, Mitmachen, Zeit finden. Ralf hat auch Stress. Und dann hören wir uns demnächst
wieder. Folge 3?
Nein, sind wir schon längst vorbei. Das ist jetzt die 37, glaube ich. 36 oder 37.
Ja, mal schauen, was es gibt.
42 wird ein Jubiläum, 50 wird ein Jubiläum. Ralf, ich wünsche dir einen schönen Tag.
Dir auch noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Duplo. Vielleicht kriegst du da eine Eingebung zum Thema, wie man das eine oder andere umsetzen kann. Ich mache mir auch mal Gedanken.
Wir bauen jetzt Rettungshubschrauber. Boah, hör auf zu klicken hier.
War das dein Kind, oder?
Ja. Ein normaler Hubschrauber. Du hast einen normalen Hubschrauber?
Ja, ich hätte auch gerne einen Hubschrauber. Mach's gut.
Ja. Tschüss.
Tschüss.